nur höher, schneller, weiter, sondern jetzt kommt together, gemeinsam. Aber ich finde, dass die Printmedien immer noch das beste Korrektiv sind. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein Leuchtturm, ist eine Bastion, ein Fels in der Brandung. Wir dürfen beim Beginn des Wettkampfs nicht wissen, wer am Ende gewinnt.
Und da muss man auch als DFL oder DFB aufpassen, dass man das nicht übertreibt.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt. Mein Name ist Lennart Fahrweg, ich bin Masterstudent hier an der IST und wie immer habe ich meinen Gesprächspartner Professor Dr. Gerhard Nowak, unseren Dekan, hier an meiner Seite. Wie immer starten wir mit unserem Blick auf die vergangene Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Ja, Gerhard, Olympia hat gestartet oder ist gestartet.
Ich glaube, das ist wirklich das Top-Thema, wenn wir auf die letzte Woche zurückblicken. Und der alte Spruch, Freitag um 1 macht jeder seins, hat nicht ganz geklappt, weil um 1 Uhr deutscher Zeit hat ja die Eröffnungsfeier begonnen. Leider haben nur 2,07 Millionen im ZDF zugeschaut. Das war ein Marktanteil von 23%, eine der schlechtesten Einschaltquoten bei Olympischen Spielen, wo es so eine deutliche Zeitverschiebung gab. Ich denke nicht, es lag an Bela Reti, der den Kommentar gemacht hat. Aber ich muss dir sagen, ich war total begeistert, ob jetzt mit oder ohne Zuschauern. Diese Olympischen Spiele haben mir so viele Gänsehautmomente vermittelt. Das war klasse. Und ich glaube, du hast auch Höhepunkte gesehen, oder?
Ja, definitiv. Also ich finde vor allem diese Symboliken, die halt damit eingespielt wurden, bei dieser zum Beispiel, dass auch oft eine Frau war, glaube ich, dabei, wenn die Fackel getragen wurde.
Und noch bei der Fahne, Lennart, bei den Fahnen.
Ach, bei den Fahnen, ja.
Also genau. 89% aller Nationen, die eingezogen sind, hatten eben eine Athletin und einen Athleten an der Fahne dran gehabt. Das fand ich toll. Also auch Rekord, finde ich prima. Und dieser Einzug, das ist ja mit Musik verbunden. Ne? Und jetzt hat man überlegt, welche Musik spiele ich. Und das fand ich sensationell, dass Japan sich auch sehr modern gezeigt hat. Denn es wurden Jingles, Musiktitel von berühmten japanischen Videospielen eingespielt. Das war sehr poppig, sehr modern, ein bisschen ungewohnt für ältere Ohren.
Ganz witzig.
Aber das fand ich total gut, dass man sich da geöffnet hat. Die Symbolik an sich war ja auch gegeben dadurch, dass wir jetzt ein viertes Adjektiv gelernt haben. Nicht nur höher, schneller, weiter, sondern jetzt kommt together, gemeinsam. Und damit setzt das IOC ein gewaltiges Signal, anders als FIFA oder UEFA, dass sie sagen, also dieses gemeinsam, Diversity und Community fand ich gigantisch. Und dieses vierte neue Adjektiv wurde ja auch nochmal eindrucksvoll in Szene gesetzt, indem 1824 Drohnen aus dem Stadion, ich schätze mal 30, 40 Meter hoch, geschossen worden sind und haben dann künstlerisch anspruchsvoll die Weltkugel gezeigt. Das war also unglaublich, was die auch an Leistung gezeigt haben, Japaner. Also diese beiden Dinge fand ich klasse und zeigen einfach, dass auch das Thema Technik, Technologie für Japaner ein Alltagswort ist und mit dem man sich beschäftigen muss.
Finde ich auch sehr cool, vor allem auch mit diesen Symboliken zu arbeiten, vor allem dieses Thema, ich sag mal jetzt gemeinsam, das ist ja jetzt auch während der Corona-Pandemie immer wieder aufgetreten, dass wir alle gemeinsam irgendwie dagegen kämpfen müssen. Das finde ich super, dass man das dann auch irgendwie so mit versucht, in den Sport rein zu integrieren. Also sagst du, die Eröffnungsfeier war ein voller Erfolg, die Einschaltquoten waren aber nicht so gut. Du kannst aber jetzt, hast du irgendwelche Gründe, warum die Einschaltquoten, das kann man ja nicht nur auf die Zeit schieben, ne? Weil ich glaube, in Peking damals waren ja ähnliche Zeiten, da waren die Einschaltquoten auch nicht so schlecht, oder?
Ja, also in Rio, wenn man mal jetzt die westlichen Spiele anschaut, da hatte man 4,24 Millionen und 35% Marktanteil. Möglicherweise ist man auch noch nicht so gewohnt. Also mit den zunehmenden Tagen und immer mehr Metall und Gold und Silber, was wir jetzt gewinnen, steigt der Anteil der Zuschauer. Vielleicht ist eine fünfstündige Eröffnungsfeier auch nicht etwas für jedermann. Ich möchte aber noch auf einen Punkt aufmerksam machen. Man könnte so viele Dinge benennen, aber am Ende des Tages wird ja das Anzünden der Olympia-Flamme, das ist ja praktisch der Beginn der Spiele. Und das hat keine geringere getan als Naomi Osaka. Und das finde ich so sensationell prima. Nicht nur, dass sie Japanerin ist, sondern Weltranglisten-Erste im Tennis, mentale Probleme, Wimbledon nicht angetreten. Und die steht da oben und macht die Flamme an. Fand ich super. Und wie man sich erinnert, ist sie ja nicht die Einzige, die dann im Stadion rund noch die Fackel trägt. Und da muss ich auch sagen, unglaublich klasse, eine Reminiszenz, ein Dankeschön an die helfenden Hände in der Pandemie, denn zum ersten Mal sind auch zwei Zivilisten da eingebunden worden, nämlich ein Arzt und eine Krankenschwester. Ja, einfach als Zeichen. Auf der anderen Seite wurde ein Paralympics-Teilnehmer, ein Rollstuhlfahrer eingebunden. Also auch nicht nur Olympische Spiele und Paralympics, zwei verschiedene Dinge. Also ich fand es ganz große Klasse. Und ich glaube auch die Sportlerinnen und Sportler, die da waren, haben es genossen, haben sich selber gefeiert, auch wenn keine Zuschauer da waren.
Also da merkt man, die haben sich richtig Gedanken gemacht und viele tolle Symbole verbreitet. Und ich glaube, wir können uns generell dann auch auf Olympia freuen, dass da so viel, dass sie die sich wirklich so viel Mühe geben, auch Werte zu vermitteln. Ein anderes Thema, das in der letzten Woche aufgekommen ist, hat was mit der Serie A zu tun. Die überlegen nämlich, beziehungsweise ist da der Vorschlag eingegangen, von 20 auf 18 Teams zu reduzieren. Und das nicht nur in der ersten Liga, sondern auch in der zweiten und dritten Liga, dass man insgesamt von 100 auf 90 Teams runtergeht. Sinn soll sein, dass man das Geld auf weniger Teams verteilen kann, damit die mehr Planungssicherheit haben, eine wirtschaftlichere Stabilität. Viele Teams denken oder befürchten allerdings, dass dadurch, weil es weniger Teams sind, auch weniger TV-Einnahmen generiert werden.
So richtig kann ja niemand sagen, wie viele Mannschaften in der höchsten Liga richtig sind. Sind es 20 wie in der Premier League oder in Italien Serie A oder sind es 18 wie bei uns? Muss man mal sehen, wie die wirtschaftliche Potenz der einzelnen Mannschaften sind. Aber in der Tat hat Verbandschef Gabriel Gravina gesagt, das würden wir gerne tun. Machen also eine eingleisige A-Liga und dann Serie B1 und B2. Das sind alles Versuche, eine finanzielle Stabilität zu bekommen, die in der italienischen und spanischen Liga bei weitem nicht so gegeben sind wie bei uns. Also grundsätzlich finde ich die Idee gut. Mal sehen, ob das wirklich zum Tragen kommt.
Die Frage ist auch, wie man sowas dann wie schnell man sowas umsetzt, dann diese Aufteilung von 2B-Ligen quasi. Das ist ja alles auch mit viel Aufwand und ein bisschen kompliziert, denke ich mal, umzusetzen. Das heißt, die Frage, ob sich das langfristig dann lohnen würde, ist natürlich auch noch nicht garantiert.
Wir werden Gazzetta dello Sport weiter verfolgen, denn die haben uns hier die Grundlage gegeben, mit diesem Thema zu sprechen. Ich glaube, insgesamt ist eine Verknappung immer gut, aber du hast natürlich weniger Spiele und weniger Möglichkeiten zur Vermarktung. Haben wir ja bei der UEFA Euro gesehen, dass das aufgepumpt worden ist, weil man dann mehr Vermarktungschancen hat. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Sehr wahrscheinlich, ja. Gut, hast du noch ein anderes Thema, was in der letzten Woche?
Überleg mal, im Grunde haben wir beide ja doch eine Glaskugel, in die wir reinschauen, denn wir haben ja über den DFB gesprochen und über Lufthansa und Qatar Airways, wir haben überlegt und so. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass in der letzten Ausgabe der Welt am Sonntag eben dort gesagt worden ist vor Herrn Bierhoff, wir verhandeln natürlich mit Lufthansa und mit Qatar Airways und Menschenrechte sind nicht verhandelbar und so weiter. Und es ist genau das eingetreten, was wir gesagt haben, dass offensichtlich die Lufthansa jetzt zu besseren Konditionen Partner des DFB bleiben wird.
Wie ist das denn? Glaubst du, dass das wirklich nur ein Gerücht war mit Qatar Airways oder dass da wirklich Gespräche stattgefunden haben?
Also Holger Blass ist ja nun seit August des letzten Jahres für die Vermarktung des DFB verantwortlich. Der war früher bei der DFL. Ich glaube nicht, dass dem irgendwie ein Fehler unterlaufen ist oder dass der gegen die Werte des DFB gehandelt hat. Ich glaube wirklich, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die beiden Verhandlungspartner nichts an die Medien durchgestochen haben, sondern dass das eben durch den dritten Partner Lufthansa und deren Kontakte zu den Medien entstanden ist.
Das ist ein ganz interessantes Thema, dass wir gerade bei den Medien sind. Und da würde ich dann direkt einfach mal übergehen in unser Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, unser Thema in dieser Woche ist nämlich der Überbegriff die Macht der Medien und da einfach mal die Frage, welchen Einfluss haben Medien? Und da kann man das natürlich aus quasi zwei Blickwinkeln einmal betrachten. Einmal, welche Macht haben die Medien dadurch, dass sie halt so viel Geld einspielen, so viel Reichweite generieren? Und wie viel Macht haben die Medien in ihrer Berichterstattung, wenn sie Fake News verbreiten oder etwas anders darstellen, als es wirklich ist? Also wirklich, wie viel Einfluss haben die Medien auf das, was die Gesellschaft letztendlich vom Sport wahrnimmt, Gerd?
Okay, also wenn wir über die Medien sprechen, dann meinen wir im Sport wahrscheinlich zunächst mal Fernsehen oder Bewegtbildangebot, sage ich mal. Denn durch das die Pandemie jetzt ja noch immer anhält, haben ja die digitalen Plattformen, Internet, an Renaissance gewonnen. Und jetzt muss man eben unterscheiden, meinen wir jetzt Bewegtbildangebot im Fernsehen oder meinen wir Magenta Sport oder meinen wir jetzt DAZN oder andere Plattformen? Und deshalb glaube ich, dass die Bewegtbildangebote nach wie vor die größte Macht haben. Aber ich finde, dass die schreibenden Medien, die Printmedien immer noch das beste Korrektiv sind, weil die können immer noch sagen, das stimmt nicht, das ist Fake News, da müssen wir drauf achten. Also Hintergrundberichterstattung, immer noch in der Zeitung ein USP Und im Bereich des Fernsehens wird man nicht umhinkommen, die Akzeptanz von digitalen Medien zu berücksichtigen. Also Split Screen, Second Screen, das wird nicht gehen, das wird bleiben. Damit müssen sich auch die Medien auseinandersetzen.
Gehe ich auch stark von aus, vor allem wenn du jetzt gerade auch mal kurz auf den Punkt eingehst, dass die schriftlichen Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, meinetwegen auch Kicker Online oder so, halt überall, wo Texte und Meinungen, Kommentare verfasst werden, ich glaube schon, dass die Gesellschaft auch irgendwie in eine Richtung lenken können, was Meinungen angeht. Oder meinst du nicht, dass sie mit ihrer Reichweite schon auch, ja, was halt, wenn man es jetzt mal stark formuliert, manipulieren kann?
Unbedingt. Denk mal jetzt nicht im Sport, aber an die Flutkatastrophe. Da hat sich ja eine RTL-Moderatorin mit ein bisschen Schlamm beschmutzt, um zu zeigen, sie macht hier sozusagen Live-Berichterstattung und ist dann später vom Sender genommen worden. Das ist natürlich ganz schlecht. Deshalb sage ich, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein Leuchtturm, ist eine Bastion, ein Fels in der Brandung der vielen Falschmeldungen und der Orientierung. Und deshalb müssen wir ARD und ZDF stützen, weil die haben einen besonderen Auftrag im Vergleich jetzt zu werbefinanzierten Fernsehsendern.
Bin ich bei dir. Du hast gerade gesagt, jetzt auch vor allem während der Pandemie konnte man zum Beispiel Sport, Fußball nur über den Fernseher oder jetzt vor allem in der Bundesliga jetzt sag ich mal über Sky oder DAZN verfolgen. Da habe ich ganz interessante Zahlen zu, die nochmal zeigen, wie wertvoll auch diese die Medien für die Vereine oder für die Ligen sind. In der letzten Saison hat nämlich die Bundesliga allein 1,49 Milliarden, also knapp 1,5 Milliarden Euro durch Medieneinnahmen generiert. Das zeigt nochmal, wie abhängig man von den Medien ist. Ich meine, das sind ungefähr 40% der Gesamteinnahmen, die DFL eingenommen hat für die Bundesliga. Und das geht natürlich direkt an die Vereine.
Und es zeigt eben auch, dass, wenn du DFL nennst, wir uns 100% in der Unterhaltungsbranche befinden. Ja? Fernsehunterhaltung. Und deshalb sind wir mit der DFL und der Bundesliga und der zweiten Bundesliga definitiv in diesem Segment. Und deshalb leisten diese Ligen etwas für die Unterhaltung. Ne? Und Es ist kein Kulturprogramm und kein Bildungsprogramm, es ist Unterhaltung. Und da kann man natürlich viel mehr Geld generieren, weil man dort mehr Menschen erreicht. Also du wirst bei einem Konzert in der Elbphilharmonie so viele Millionen oder Milliarden gar nicht einnehmen können. Und das ist der große Vorteil des Sports, aber auch gleichzeitig die Gefahr, dass wir nicht Unterhaltung werden. Also dass das Ergebnis offene, die Dramatik, die Emotionen, die müssen bleiben. Wir dürfen beim Beginn des Wettkampfs nicht wissen, wer am Ende gewinnt.
Definitiv. Also diese Unsicherheit oder Ausgeglichenheit im Wettbewerb. Die Premier League macht irgendwas noch mal anders, weil die haben nicht 1,5 Milliarden Euro Medieneinnahmen, sondern 5,5 Milliarden Euro Medieneinnahmen, was dann an die Vereine geht. Was wiederum natürlich dann auch ein bisschen rechtfertigt, warum die Gehälter oder die Transfersummen in der Premier League nochmal deutlich höher sind als bei uns.
Genau, hier spielt der sogenannte Broadcasting Act in England eine große Rolle, denn da hat man von Staatsseite aus darauf eingewirkt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht Monopolist ist, sondern dass die Bezahlfernsehsender an Bedeutung gewinnen und die sind voll durchgeschlagen und bleiben bis heute ganz, ganz oben. Ich glaube, die Premier League werden wir in Deutschland gerade in der Dimension 1:5 ungefähr, werden wir nie erreichen.
Ja, das hat sicherlich auch die organisatorischen Gründe, wie die Premier League da arbeitet. Eine dritte Zahl, nur noch mal um klarzumachen, dass es auch weiterhin steigert, denn der DFB hat die TV-Einnahmen für den DFB-Pokal um ca. 20% auf mehr als 66 Millionen Euro gesteigert und das erstmals in Eigenregie, weil sie das dieses Jahr oder letztes Jahr erstmals selbst vermarktet haben ohne den Vermarktungspartner Infront. Das heißt auch, dass da weiter Potenziale sind und dass die Nachfrage so enorm ist, dass die Medieneinnahmen weiterhin dadurch steigen.
Genau, also Holger Blask hat hier wieder tollen Job gemacht. Ich hatte vorhin erwähnt, noch nicht mal ein Jahr im Amt und da hat er schon tolle Ergebnisse. Denn das, was du an Steigerungsraten benennst, also 37% mehr als in der zurückliegenden Periode, bedeutet eine Mehreinnahme von 66 Millionen Euro pro Jahr. Das ist ein richtig dicker Schluck aus der Pulle. Wenn man mal andere Ligen sich anschaut, da sind die froh, wenn sie alle Wettbewerbe mit solchen Einnahmen versehen können. Und hier geht es in Anführungsstrichen nur um den DFB-Pokal. Und das, was meines Erachtens Holger Blask sehr gut gemacht hat, ist, er hat sehr viele Rechtepakete geschnürt. Also wenn wir beispielsweise mal das Rechtepaket F uns anschauen, was DAZN bekommen hat, da können also die Kunden ab Mitternacht die Spieltag-Highlights der Pokalpartien abrufen. Und der bisherige Free-TV-Partner Sport1, der hatte sich das Rechtepaket E gesichert. Und das bedeutet lineare Highlight-Verwertung aller 63 Begegnungen. Das heißt also, der eine bekommt das, der andere bekommt das, der andere dies. Und ich denke, jeder hat seine eigene Community, seine eigene Zielgruppe. Und dadurch haben sie in Summe mehr bezahlt, weil jeder jetzt seine eigene Welt schaffen kann.
Ja, ist clever gemacht vom DFB. Aus Fanperspektive sehe ich das allerdings etwas kritisch, weil, ja, ich sag mal jetzt auch, wenn du Bundesliga gucken willst. Früher war es so, du hattest Premiere oder Arena und konntest alles sehen. Mittlerweile ist es so, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das, um halt alle Spiele sehen zu können. Und klar, für den Vermarkter bzw. für die Liga ist es natürlich gut, weil du durch die verschiedenen Rechtepakete, die du schnürst, noch mehr Geld annimmst. Für die Fans ist das aber ärgerlich, weil sie halt da mal 10 Euro, dann da mal 30 Euro, da mal 15 Euro, um halt alles sehen zu können. Das ist schon, ja, ist ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Und da muss man auch, glaube ich, als DFL oder DFB aufpassen, dass man das nicht übertreibt.
Genau, bin ich auch ganz deiner Meinung. Hinzu kommt ja, dass der US-amerikanische Kommunikationswissenschaftler Neil Postman mal gesagt hat, alles, was wir wissen, wissen wir über die Medien. Ja? Aber die Welt ist nicht mehr die Welt. Sie atomisiert sich. Es gibt die Welt der Schalke-Fans, es gibt die Fans bei Bayern München, es gibt die Fans von Olympia. Und jetzt muss man gucken, wo findet was statt. Also wenn du beispielsweise die Medien Facebook dir anschaust oder LinkedIn und du suchst was über Schalke, dann musst du es suchen. Das heißt, also, es kommt nicht auf dich zu. Aber wenn du Club-TV machst, dann kriegst du über Schalke alles, was du willst. Und das ist jetzt die große Chance zu gucken, wie bekommt man seine Fan-Community national, international, global für sich gewonnen, weil das ist dann eure Welt. Übrigens, wie hat denn Schalke gespielt, das erste Spiel?
Ja, wir gehen jetzt mal, machen jetzt mal ein anderes Thema. Gehe ich nämlich jetzt gar nicht drauf ein, auf diese Frage. Nee, Quatsch, also wir haben natürlich darüber geredet, dass es vielleicht individueller gestaltet werden müsste, auf den Fan zugeschnitten. Und da ein ganz interessantes Thema könnte vielleicht künstliche Intelligenz sein als weiteres Potenzial der Medien.
Ganz genau. Es ist ein neues Potenzial, aber genauso brandgefährlich, weil es bedeutet mehrere Dinge. Einmal ist eine künstliche Intelligenz, dass es heute schon Robotik-Berichterstattung gibt, also die 1-0-Berichterstattung. Das machen heute schon Computer. 13. Minute, Ecke von links, Kopfball, Tor. Das gibt schon viele, die das gar nicht mehr schreiben. Das, was aber hinzukommt, ist jetzt, dass man die Technik benutzt, um zu gucken, dass ein Basketballspieler steht in der 3-Punkte-Linie und dann kannst du das anhalten und dir berechnen lassen, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit trifft er jetzt den Korb. Ne? Oder aber du kannst dir individuell sagen, ich möchte jetzt nur mit Lewandowski zusammen sein. Dann guckst du das ganze Spiel aus der Sicht von Lewandowski an. Das ist alles super, alles in gewisser Weise Spielerei und da muss man aufpassen, dass Sport Sport bleibt und Sport lebt auch von der Unvorhersehbarkeit und eben von den glücklichen Momenten, dass man eben ein Tor von der Mittellinie ausschießen kann und da ist die Wahrscheinlichkeit gleich null und trotzdem ist ja toll, dass das Tor gefallen ist.
Ja, finde ich auch. Das habe ich mir jetzt auch letztes Jahr in der Bundesliga aufgefallen. Das haben die nämlich auch oft eingewendet. Sowas wie zum Beispiel der schnellste Sprint oder so. Klar, sowas kann man gerne mal lesen, aber 5% Torwahrscheinlichkeit, 12% Torwahrscheinlichkeit, da frage ich mich erstmal, woher kommt das? Klar, die haben irgendeine Rechnung, wie die das berechnen. Aber ganz ehrlich, das interessiert mich nicht, ob das Tor jetzt zu 5% oder zu 12% gefallen ist. Kann natürlich sein, dass es Leute interessiert. Ich finde aber, man sollte mit diesen ganzen Statistiken und Informationen, die man an die Fans bringt, auf gar keinen Fall übertreiben.
Und den Knaller, den ich jetzt hier aus unserer Scientific Community gehört habe, ist, dass man mit Testpersonen an deren Fernseher Kameras montiert und natürlich das Einverständnis hat, dass die es gucken können. Und dann sieht man, wo guckt der Gerhard hin, wo guckt der Lennart hin. Und dann werden individuell zu deinen persönlichen Blickkontakten, Eye-Tracking-Kontakten, werden die individuellen Angebote vom Sport gemacht. Dann sagt man zum Beispiel, Lennart guckt nicht Fußball, guck heute mal Segeln oder das und dann guck mal den. Und das finde ich natürlich sehr schwierig, weil dann wirst du gesteuert von den Medien und du steuerst nicht die Medien. Das ist die große Gefahr.
Definitiv, das ist das Risiko. Und dann hat man wieder die Aussage, die Medien haben eine sehr große Macht über dich selber.
Sie haben immer so viel Macht, wie du ihnen sie gibst.
Ja, genau, im Moment schon. Was ich gerade noch sagen wollte, was auch ein riesiges Potenzial für die Medien ist, was aber viele gar nicht bedenken, ist das Sponsoring der Vereine. Wenn du zum Beispiel sagst, beziehungsweise du bist ein Verein, der findet sehr viel in den Medien statt. Bayern München zum Beispiel, die werden bei Sky deutlich mehr geguckt als Arminia Bielefeld und haben natürlich auch die Chance, bei Sponsoren dafür zu werben, okay, du bist auf dieser TV-LED-Bande zu sehen und so viele Menschen gucken sich das jedes Wochenende an. Das heißt, das ist natürlich auch wieder noch eine Reichweite, die Vereine selber für sich auch nutzen können. Und nochmal, um auf das Thema künstliche Intelligenz rüberzukommen. Es gibt ja auch viele Spiele, die werden nicht nur in Deutschland, sondern in 40, 50 Ländern, was auch immer, übertragen. Und es gibt wohl die Möglichkeit, die Werbung quasi am Fernseher dann individuell zu gestalten. Das heißt, dass in China irgendwelche chinesischen Sponsoren zu sehen sind und in Deutschland halt ganz normal, ja, Volkswagen oder was auch immer. Das ja. heißt, das ist natürlich auch wieder ein riesiges Potenzial der künstlichen Intelligenz oder der Technik, die wir heutzutage haben.
Ja, und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, wenn du bereit bist, deine Kamera da auf dem Fernseher zu haben, dann kriegst du ganz speziell zu deinem Alter, zu deinem Familienstand und so weiter, kriegst du dann die Bandenwerbung mit Feldhinspilz beispielsweise eingeblendet.
Fände ich aber, glaube ich, ein bisschen gruselig, wenn das wirklich so auf eine einzelne Person zugeschnitten wird. Aber gut, das Potenzial ist da. Und ich glaube, dieses Thema Macht der Medien, das kann man so lange diskutieren, aber wir wollen euch natürlich auch noch den Freiraum lassen, um darüber nachzudenken. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal so langsam über an die drei Fragen an Gerhard.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, einmal die übergreifende Frage, worüber wir jetzt gerade die ganze Zeit geredet haben. Deiner Meinung nach, glaubst du, den Medien wird vielleicht zu viel Macht gegeben?
Was sollen Medien tun? Medien sollen berichten. Ja, das heißt also sehen oder berichten, was sie sehen oder hören. Das ist deren Aufgabe. Wenn aber jetzt Medien anfangen, selber Geschichten zu machen oder selber Gegenstand von Berichterstattung zu sein, dann finde ich, geht es zu weit. Generell bieten ja die Medien die Möglichkeit, sich eine Meinung zu bilden. Und von daher ist die Macht immer nur so groß, wie man sie individuell ihnen gibt. Aber ich möchte doch darauf aufmerksam machen, dass Medien zunächst mal eine Gatekeeper-Funktion haben. Das heißt, aus der Vielzahl von Informationen die rauszusuchen, die eine Nachricht sind, die eine Relevanz haben, aber nicht mehr.
Okay. Und zweite Frage direkt hinterher. Wie gefährlich kann diese Macht sein, wenn die Medien es halt falsch ausnutzen?
Ja, dass man eben dann wie der Rattenfänger von Hameln den falschen Menschen hinterherläuft, dass man etwas für wahr hält, was falsch ist. Und das Zweite ist eben, dass wenn Medien jetzt noch mehr mit digitalen Medien, mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten, dann werden die Konsumenten von den Medien geführt und nicht umgekehrt.
Okay, ja, also ich glaube auch, dass das die größte Gefahr ist, wenn Medien Geschichten zwar richtig erzählen, aber anders darstellen, als sie sind. Das heißt, dass man das aus einer Perspektive betrachtet und so der Konsument quasi, ja, ich habe es gerade schon gesagt, manipuliert wird. Ne? Das ist natürlich eine riesige Gefahr. Letzte Frage. Die Geldsummen, die im Bereich der Medien fließen, vor allem im Fußball, sag ich jetzt mal, haben wir ja gerade ein paar Zahlen gehört, sind die deiner Meinung nach mittlerweile gerechtfertigt?
Ja, nicht nur mittlerweile, sondern grundsätzlich, weil sie sind im Vergleich zu anderen Unterhaltungsproduktionen, ne? Also sagen wir mal eine James-Bond-Produktion oder irgendeine Verfilmung, die kostet um ein Vielfaches mehr. Sport ist so leicht zu produzieren, ja, und so leicht zu transportieren und mit festen, eingestellten Kameras so leicht zu transportieren, dass die Medien sehr schnell zu einer Reinvestition ihrer Gelder kommen. Und deshalb glaube ich, werden die Zahlen auch noch weiter steigen, aber sie werden nicht mehr im klassischen Fernsehen erworben, sondern die Magenta-Sports dieser Welt, die werden künftig die Geldgeber im Medienbereich sein. Was denkst du?
Ja, definitiv. Vor allem auch sowas wie Video on Demand oder zum Beispiel The Zone oder jetzt auch Sky Ticket zum Beispiel, dass halt alles auch mal am Handy oder so geguckt werden kann und nicht nur klassisch am Receiver und vorm Fernseher. Ich glaube, das ist die Zukunft und das bietet nochmal deutlich mehr Potenzial, als wir uns in diesem Moment vielleicht vorstellen können. Gut, ich glaube, wir sind dann auch für heute schon wieder durch. Spannendes Thema, kann man sicherlich ganz lange drüber diskutieren. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch auch wieder gut unterhalten gefühlt. Wieder der Hinweis, abonniert uns gerne und bewertet uns und vor allem schreibt uns auch gerne eure Meinung oder irgendwelche Anregungen. Wieder, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, wo ihr denkt, okay, das wäre mal klasse, wenn Lennart und Gerhard darüber diskutieren, gerne über die sozialen Medien oder auch an sport@ist.de per Mail. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Macht's gut.